Heute sprechen wir über ein Tabuthema. Fehlgeburt. Es ist ein immer noch oft tabuisiertes Thema, dabei ist es gar kein Randthema. Eine Statistik erspare ich mir an dieser Stelle, weil die Dunkelziffer einfach viel zu hoch ist. Viele Fehlgeburten passieren unbemerkt. Eine Menge werden nicht gemeldet und bleiben daher undokumentiert. Die Gründe sind sehr, sehr unterschiedlich und individuell zu betrachten. Und noch etwas ist individuell zu betrachten, nämlich der Umgang damit und wie es im direkten Anschluss an sowas weitergeht. Wie gehen die betroffenen Frauen damit um und wie müssen sie auch damit umgehen, weil es vielleicht die äußeren Umstände so wollen? Gibt es schon Kinder in der Familie, die weiterhin umsorgt werden müssen und für die man funktioniert? Kann, muss, darf man arbeiten am nächsten Tag? Kann, muss, darf man sich ausruhen und heilen? Wie weit war die Schwangerschaft fortgeschritten und macht das für den Herzschmerz dahinter überhaupt einen Unterschied? Auf all diese Fragen wird es niemals die eine Antwort und die eine Lösung geben. Wir möchten heute eine ganz subjektive Wahrnehmung erzählen, die ganz übergreifende Folgen hatte. Vor mir sitzt heute Natascha Sagorski, die eine Fehlgeburt erlebte und keine Krankschreibung bekam, was dazu geführt hätte, dass sie am nächsten Tag hätte arbeiten müssen. Neben all dem Schmerz, den das bei Natascha sicherlich auslöste, fand sie aber auch die Kraft, eine Petition zu starten für den gestaffelten Mutterschutz und damit eine Gesetzesänderung im Bundestag zu bewirken. Ich möchte heute mit Natascha über ihre ganz eigenen Gefühle zu all dem und vor allem zu ihrer eigenen Geschichte sprechen, darüber, was das nun für alle anderen Frauen da draußen bedeuten kann und warum es ihrer Meinung nach dazu überhaupt eine Gesetzesänderung geben musste. Das Thema klingt für mich auf den ersten Blick so klar und macht mir persönlich aber so viele Knoten im Kopf, wenn ich da weiter in die Gedankenspiralen einsteige. Warum, das erkläre ich bestimmt im Laufe des Gesprächs. Deswegen bin ich heute so froh, heute mit ihr persönlich zu all dem zu sprechen. Herzlich willkommen, Natascha Sagorski.
Danke, dass ich da sein darf.
Ich freue mich sehr. Jetzt mal ehrlich gesagt, warum hättest du am nächsten Tag nicht zur Arbeit gehen können?
Also mal ganz abgesehen davon, dass ich gerade aus einer Operation unter Vollnarkose kam, wahnsinnige Blutungen hatte, was ich so gar nicht erwartet hatte vorher, aber was wusste ich auch vorher bei einer Fehlgeburt, Schmerzen hatte, einen krassen Hormonabfall, weil ich war einfach schwanger 10 Wochen lang und auf einmal war ich nicht mehr schwanger und hatte ja ein Babyblues ohne Baby. Und abgesehen von diesen ganzen körperlichen Faktoren hatte ich mein Baby verloren. Und das war ein Baby, auf das wir uns wahnsinnig gefreut hatten. Und ich dachte immer, wenn ich zu einer Geburt in eine Klinik gehe, dann laufe ich da mit Maxicosi wieder raus.
Ja.
Und ich bin rausgelaufen mit Schmerzen und einem leeren Bauch und dem Gefühl, gar nicht zu verstehen, was gerade los ist. Und dann noch dem Gefühl, dass eine Ärztin gerade wirklich zu mir gesagt hatte, ich könne morgen wieder arbeiten gehen. Und das war so fernab jeglicher Realität, in der ich war, dass ich das gar nicht begreifen konnte. Und ich habe wirklich tagelang nur geweint. Ich konnte nicht mal mit meiner besten Freundin, mit meiner Mutter sprechen. Und ich spreche sehr viel mit diesen Menschen. Und ich habe als PR-Managerin damals gearbeitet. Also es war einfach absolut fernab jeglicher Möglichkeit, dass ich einfach funktioniert hätte.
Wir steigen direkt mal in deine ganz persönliche Geschichte ein, weil Fehlgeburten können ja sehr, sehr unterschiedlich ablaufen. In deinem Fall, wie weit warst du fortgeschritten? Du hast gerade gesagt 10. Woche. Seit wann wusstest du überhaupt, dass du schwanger bist?
Ich wusste sehr früh, dass ich schwanger war, weil ich wollte schwanger werden. Ja. Und ich bin auch nicht der geduldigste Mensch. Das heißt, ich habe auch früh getestet. Und ich habe mich natürlich wahnsinnig gefreut, als dann dieser zweite blaue Strich da war. Ich glaube, viele kennen das Gefühl. Und ich war auch schon beim ersten Ultraschall und ich hatte dieses Herz schlagen sehen. Ne? Das ist ja dieser kleine Punkt, den man dann so sieht. Und das war ein Wahnsinnsgefühl. Und ich habe mich auf diesen zweiten Ultraschall in der 10. Woche richtig gefreut, weil ich wollte sehen, wie mein Baby gewachsen ist und den Herzschlag wieder sehen. Und mir war kotzübel jeden Morgen. Ich habe meine Hosen nicht mehr zubekommen. Also es war so klassische Frühschwangerschaft. Ich habe keine Blutungen oder irgendwas gehabt. Also ich bin einfach davon ausgegangen, ich bin auch ein positiv denkender Mensch, ich sehe jetzt gleich wieder mein lebendes Baby. Und bin dann in der Mittagspause zwischen 2 Terminen schnell in die Praxis gefahren und habe dann erst lange in diesem Sprechzimmer mit dem Arzt gesprochen, welche Klinik denn in Frage kommen würde, welche Hebamme und so weiter und so fort. Und dann ging das auf den Stuhl, den, glaube ich, niemand von uns liebt, aber ja, gehört eben dazu. Und er hat dann auch erst getastet und meinte, oh toll, die Gebärmutter ist gewachsen, super. Und jetzt sind wir über die kritische Zeit fast schon hinaus. Und dann hat er angefangen zu schallen und dann, ja, hat man gesehen, dass wir eben nicht über die kritische Zeit hinaus waren, sondern es kam sehr schnell der Satz, das sieht nicht gut aus. Hm. Und dann kam, ich kann leider keinen Herzschlag mehr finden. Ja. Das ist der Satz, den fast jede Frau bei einer Fehlgeburt hört. Und der Satz lässt die Welt einfach anhalten. Also du fällst in so ein richtig tiefes Loch. Ich habe sofort geweint. Ich wusste sofort, das ist jetzt endgültig. Egal, was ich jetzt mache, wenn dieses Kind gestorben ist, kann ich das nicht mehr rückgängig machen. Da muss ich jetzt durch. Und das war wirklich ein Schlag.
Ja, und du warst alleine in dem Fall. Also dein Partner war nicht an deiner Seite, wie das ja auch manchmal so ist, sondern, und du hast gerade gesagt, du warst zwischen zwei Meetings eigentlich im Grunde.
Ja, das heißt, ich war kurz mal weg.
Ja, kurz mal weg und auf einmal ändert sich die ganze Welt. Was hast du gemacht? Also bist du zu dem Meeting gegangen? Bist du, hast dich sofort abgemeldet? Was war dein erster Gedanke, nachdem du die Praxis verlassen hattest?
Ich musste sofort in die Klinik. Ich hatte eine Überweisung bekommen für eine Ausschabung, nennt sich das. Das ist eine Kyrotage, eine Operation unter Vollnarkose. Ich wurde tatsächlich aufgeklärt, dass das eine Möglichkeit ist, dass man aber auch abwarten kann oder medikamentös einleiten kann. Ich habe aber die klare Empfehlung bekommen, weil da relativ viel war. Ich sollte lieber in die Klinik und ich wollte auch aus dieser Situation raus. Mhm. Das war für, also ich hatte mein totes Baby im Bauch. Das habe ich gar nicht begriffen und ich kam auch gar nicht in den Status da rein. Heute würde ich das ganz anders machen, das richtig zu fassen und zu begreifen, sondern ich war sofort so, okay, was muss ich jetzt machen? Also wie im Tunnel, gleichzeitig die ganze Zeit geweint, kurz im Büro, eine verheulte Sprachnachricht dagelassen, ich komme nicht. Und meinem Mann eine WhatsApp geschrieben, das Baby ist tot. Oh, so ganz radikal, weil ich wusste, dass, also ne, wie machst du das klar? Ja, und ich wollte nicht, dass er nachfragt, ist doch nicht dein Ernst. Ne, also ich musste das ganz, ganz klar formulieren. Und dann bin ich noch kurz nach Hause und dann sind wir zusammen in die Klinik.
Direkt im Anschluss, direkt an dem gleichen Tag?
Direkt im Anschluss, also wirklich so, es war wie so ein Film. Und das war ein Lehrkrankenhaus in München, da mussten dann auch mehrere Ärzte, Ärztinnen draufschauen. Das Herz schlägt wirklich nicht mehr, irgendwie jeder kam und hat nochmal geguckt, ob nicht doch noch ein Herzschlag da ist. Und natürlich, du weißt es, aber du hast trotzdem immer die Hoffnung, vielleicht findet jetzt der Professor doch noch einen Herzschlag. Ja. War aber nicht so und dann, dann kam die OP-Aufklärung und dann musste ich am nächsten Morgen, ich glaube um 6:30 oder so, nüchtern dort sein. Und das war jedes Mal verrückt, wenn wir da reinkamen. Oder was heißt verrückt? Das war wie in so einem schlechten Film. Weil in dieser Klinik war es so, dass du so ein Treppenhaus hochlaufen musstest. Und da hingen riesige Schwarz-Weiß-Aufnahmen von Neugeborenen. Mhm. Und im Wartezimmer war ich mit Hochschwangeren. Ja. Ich war dann, also wie gesagt, ich war um 6.30 Uhr in der Klinik und ich glaube, ich wurde operiert 17, 18 Uhr, also wirklich sehr lange, ohne Trinken, ohne alles. Und es wurde dann immer wieder, die Frauen, die dann bei mir waren, die waren halt stationär. Das waren andere, das waren jetzt keine Schwangeren, das waren, glaube ich, Krebspatientinnen, aber die waren halt befreundet mit dem Klinikpersonal und haben immer Updates bekommen. Jetzt ist gerade wieder ein Junge im Kreißsaal auf die Welt gekommen, jetzt ein Mädchen und ich lag da und das war alles, ich konnte das alles gar nicht fassen. Und dann hatte ich diese Operation, bin dann irgendwann aufgewacht mit wahnsinnigen Schmerzen, was ich überhaupt nicht so erwartet habe, weil immer so getan wurde, das passiert so vielen Frauen, das ist eine Kleinigkeit, ne? Also, machen wir so mit links. Und so hat sich's gar nicht angefühlt. Bin dann noch mit einer Schwester oder Pflegerin auf die Toilette. Es war alles voller Blut. Also war wie bei einer Geburt so ein bisschen. Ich habe ja zwei Kinder danach noch bekommen, kann ich das einordnen. Aber damals konnte ich das gar nicht einordnen. Und irgendwann kam halt diese eine junge Ärztin, die dann Dienst hatte und meinte, weil ich wusste noch, ich habe morgen einen Kundentermin, ich brauche eine Krankschreibung. Ja. Und dann meinte sie, Frau Sogorski, Krankschreibung brauchen Sie nicht, Sie können morgen wieder arbeiten gehen.
Und hat sie das gesagt, weil sie dachte, sie tut dir damit einen Gefallen? Also im Sinne von, sie sind also sie haben die Möglichkeit, ihr Körper kann das, nach dem Motto?
Also so hat es sich zumindest nicht angefühlt. Es war wirklich so, also so ein bisschen, also das hat sie nicht gesagt, aber für mich hat sie es angefühlt nach, stellen Sie sich nicht so an. Ja. Wieso wollen Sie jetzt eine Krankschreibung? Also klar, ne, die retten da auch Leben, die haben große Operationen, große Krebsoperationen. Für die ist eine Ausschabung wirklich eine medizinische Kleinigkeit, aber für mich war es eine Vollkatastrophe. Und der Umgang war dann auch eine Vollkatastrophe. Und irgendwann dann nachts um 23 Uhr oder 0 Uhr hat mein Mann mich dann abgeholt Und dann sind wir nach Hause gefahren und damals hat unser Hund noch gelebt und ich habe erstmal nur unseren Hund in den Arm genommen und nur noch geweint. Und das habe ich dann eigentlich auch die nächsten 2 Wochen so weitergemacht.
Also hast du dir über einen anderen Weg eine Krankschreibung geholt?
Ja, das war dann am nächsten Tag das Thema, weil ich hatte ja keine Krankschreibung. Ich konnte aber auch nicht arbeiten gehen. Ich konnte aber auch nicht jetzt zu meinem Gynäkologen oder ihn anrufen, weil ich überhaupt nicht sprechen konnte. Ich habe wirklich keine Worte gehabt und habe geweint. Und dann, Gott sei Dank, hat mein Mann dann gesagt, okay, pass mal auf, ich organisiere das. Der hat sich einen Tag Urlaub genommen. Und beim Gynäkologen haben wir auch keine Krankschreibung bekommen. Aber unser Hausarzt, wegen auch einer persönlichen Betroffenheit in dem Bereich, hat sofort gesagt, okay, dann kriegen Sie jetzt eine Woche Krankschreibung für Ihre Frau, können Sie auch abholen, sie muss nicht selbst kommen, aber nach 7 Tagen muss Ihre Frau kommen und dann müsste ich die nochmal erneuern, wenn es möglich wäre. Und so war es dann auch. Ich war dann 7 Tage später weinend in diesem Warteraum, in dieser Praxis und habe dann gebeten, noch eine Woche Krankschreibung zu bekommen und bin dann nach 2 Wochen wieder arbeiten gegangen.
Und wie offen warst du mit deinem Arbeitgeber? War der gleich im Bilde, warum, ja, was gerade passiert war?
Also ich war sehr offen, weil das ist eine PR-Agentur gewesen und ich habe die geleitet, ich war die PR-Leitung, habe aber auch die ganze Teamleitung gemacht und die Inhaberin wusste von Anfang an, die wusste schon, als ich gesagt habe, okay, ich würde es jetzt gerne langsam mal versuchen, weil ich einfach gesagt habe, okay, ich will nicht, dass die Agentur zusammenbricht. Wenn ein Mensch sehr viele Fäden in der Hand hält, muss man da einfach langfristig planen. Das war so auch mein freundschaftlich verbundenes Gefühl und deswegen wusste sie Bescheid. Und ja, das war ein großes Glück, das ist aber nicht bei allen Frauen so. Ja. Und ich kenne sehr viele Frauen, die wirklich berufliche Nachteile haben, weil sie dann eben fehlen, weil sie eine Fehlgeburt haben, weil sie einen Kinderwunsch offenbaren. Und auch deswegen sind Gesetze, die diese Frauen schützen, so wichtig, weil das ein Kinderwunsch heute noch ein Karrierekiller sein kann, das darf eigentlich 2025 nicht mehr passieren.
Ja. Wenn du jetzt also vor dem Hintergrund, was damit oder was daraus alles erwachsen ist, was du damit bewegt hast, was du damit angestoßen hast, würdest du trotzdem sagen, ich hätte das gerne nicht erlebt? Oder bist du eher der Typ Mensch, der sagt, okay, es braucht Zeit, sicherlich, natürlich, aber es hat alles seinen Grund und das war dann sozusagen meine Mission oder mein Grund, einen Fußabdruck zu hinterlassen?
Mir hat mal eine Unterstützerin geschrieben, es war ja ziemlich am Anfang von der Petition, aber auch da hatten wir schon sehr viele 1000 Unterschriften. Natascha, was dein Sternenkind alles in Bewegung gesetzt hat, das haben andere Menschen in ihrem Leben nicht geschafft.
Ja.
Und also es war alles andere als schön und ich wünsche niemandem eine Fehlgeburt und ich hätte mir auch gewünscht, dass ich diesen Weg gar nicht hätte gehen müssen, aber ich glaube, alles geschieht aus irgendeinem Grund und das war einfach mein Weg und heute habe ich 2 gesunde Kinder, wir sind eine glückliche Familie. Auch diese Geburten waren alles andere als unkompliziert, so unkomplizierte Schwangerschaften kann ich halt nicht, aber ja, ich glaube, das Schicksal sucht sich vielleicht manchmal auch aus, welche Menschen es trifft.
Ja, das ist nämlich genau der erste Knoten, den ich im Kopf habe, den ich nicht aufgedröselt bekomme. Aber jetzt hast du vor knapp 4-5 Wochen auch diesen Erfolg gefeiert im Bundestag, sag ich mal. Ne? Das Gesetz wird geändert. Korrigiere mich, ich glaube im Juni.
1. Juni 2025. Ja, und das war, weil wir gerade davon sprechen, heute hat mir eine Frau geschrieben auf Instagram, die gerade schwanger ist in der 17. Woche und jetzt erfahren hat, dass das Kind nicht lebensfähig ist und es wird bald gehen. Und dann hat diese Frau sich bei mir bedankt, dass sie in dieser Situation, die so schrecklich ist, jetzt wenigstens weiß, sie bekommt Mutterschutz. Aber den bekommt sie gar nicht, weil das Gesetz erst im Juni in Kraft tritt.
Ja.
Und das war heute nochmal so, so intensiv und hat nochmal so gezeigt, was von Frauen da eigentlich abverlangt wird und wo Frauen da durch müssen. Und sie kriegt jetzt keinen Mutterschutz. Ein paar Monate später würde sie ihn kriegen. Also manchmal sind Gesetze und die Realität einfach so hart und so ungerecht. Und ich fiebere darauf hin, dass endlich Juni ist und dass Frauen ab der 13. Woche endlich diesen Mutterschutz bekommen und ich solche Nachrichten nicht mehr kriege.
Ja. Um jetzt mal direkt bei diesem Fall zu bleiben. könnte die Frau aber trotzdem an einen Arzt oder eine Ärztin geraten, die sie krank schreibt, auch längerfristig, oder?
Sie hat Gott sei Dank eine ganz tolle Ärztin. Ich habe mir erstmal überlegt, wie antworte ich ihr das jetzt, ne? Und dann hat sie geschrieben, ja, sie wusste es nicht, aber sie hat es schon befürchtet, aber sie hat eine ganz tolle Ärztin. Sie hat mit ihr auch schon über diesen Mutterschutz geschrieben und ihr würden ja nach dem neuen Gesetz sogar 6 Wochen Mutterschutz zustehen. Und die Ärztin hat auch gesagt, dass sie so lange krank schreibt. Aber das ist halt wieder Glück oder Pech.
Ja.
Wie ist deine Ärztin, dein Arzt persönlich so drauf? Es gibt natürlich auch Ärzte, die sagen, na, jetzt gehen Sie mal arbeiten, das tut Ihnen schon gut. Ablenkung ist da wirklich das beste Heilmittel. Solche Sprüche bekommen Frauen heute immer noch zu hören. Mhm. Und es darf nicht Glück oder Pech sein.
Ja. Worauf ich vorhin hinaus wollte, war, genau, es ist total schwer und dann sitzt du im Bundestag und weißt, okay, das ist jetzt irgendwie auch ein Sieg, den wir eingefahren haben und gleichzeitig schwingt ja diese Trauer mit. Und das ist eben dieser eine Knoten, den ich so spüre und den ich nicht aufgedröselt bekomme und der vielleicht auch einfach gleichzeitig existieren darf. Ich habe mich das gefragt, weil so oft, wenn Menschen etwas Großes anschieben oder Großes bewegen, so ein Leidensweg dahinter steckt, den es ja irgendwie braucht, weil sonst wärst du ja auf die Idee vielleicht nicht gekommen oder sonst hättest du vielleicht jemand anders machen müssen. Ne? Das Thema hättest du vielleicht auch irgendwie im Bekanntenkreis haben können, aber trotzdem tangiert es einen ja ganz anders. Und ich frage mich immer, ob man dann wenigstens daraus die Kraft schöpfen kann, dass es eben diesen Grund für all das gibt oder diese Konsequenz oder dieser Gesetzesentwurf, dieser Gesetzesänderung, ob das irgendwie tröstlich ist für dich.
Tröstlich, der Tod ist, oder was heißt der Tod ist, der errechnete Termin unseres ersten Babys, das wir leider nicht bekommen durften, der war gerade am 14. Februar. Und das ist ein Tag, wo wir wirklich auch heute noch, das ist ja jetzt einige Jahre her, immer weinen, weil das einfach dieser eine Mensch ist, den wir nie kennenlernen durften. Und ich habe jetzt einen Sohn, eine Tochter, gleicher Genpool von meinem Mann und mir, komplett unterschiedliche Wesen. Und dieses dritte Wesen, diesen dritten Charakter, den werden wir nie kennenlernen dürfen. Und das tut immer weh. Das ist manchmal ist so Schmerz leiser. Und gerade durch sowas wie Petition starten und dieses tolle Gesetz jetzt durchgebracht zu haben, da wird der Schmerz natürlich leiser, weil da einfach erstmal das Glück, dass es Frauen in Zukunft besser gehen wird, überwiegt. Aber das sind so Wellen. Und an so einem Tag kommt dieser Schmerz eben wieder hoch. Aber das darf auch sein. Das ist auch richtig so. Aber was ich, glaube ich, wirklich gemerkt habe, dass, und das ist, glaube ich, was sehr Weibliches, dass aus so einer Wut, weil im Endeffekt habe ich die Petition nicht aus Trauer, sondern aus Wut gestartet.
Ja.
Ich dachte ja auch ganz lange, ich hätte einfach nur Pech gehabt. Ne, ich hatte einfach eine blöde Ärztin, dumm gelaufen. Und weil ich aber Autorin bin und halt zufällig sehr viele Frauen, die Fehlgeburt hatten, interviewt habe, kam immer wieder dieses Thema Krankschreibung. Und erst da hat es bei mir Klick gemacht, Moment mal, vielleicht bin ich überhaupt nicht so ein Einzelfall. Vielleicht haben wir hier ein strukturelles Problem. Und das war dann so. Ich habe dann halt Trauerbegleiterinnen, Beratungsstellen und so angefragt. Und gemeint, naja, kennen wir gut das Problem. Haben wir hier jeden Tag.
Ja.
Und das hat mich so wütend gemacht. Weil ich halt in meinem, und das ist ja bei Fehlgeburten generell so, dass man ganz oft, also mir ging es auch so, das Problem, ich habe es nicht geschafft, ne? Um mich herum, oh, alle werden schwanger, alle kriegen ihren Babys. Oh, es ist alles so watteweich und einfach und schön. Ich habe es nicht geschafft. Mein Körper hat versagt. Und das höre ich so oft von Frauen, die auch zu mir sagen, Natascha, ja, ich hatte auch eine Fehlgeburt, aber ich habe auch ganz schön viel Sport gemacht. Ich war aber auch im Urlaub und ich hatte richtig viel Stress. Und dann sich so selber die Schuld geben, deswegen hatte ich die Fehlgeburt. Und das ist ja kompletter Bullshit. Deswegen hat man keine Fehlgeburt. Da brauchen wir, können wir vielleicht später zu kommen, ganz viel Aufklärung noch. Das muss Allgemeinwissen werden. Aber dieses erstmal dieses Schuldgefühl, ich habe was falsch gemacht. Ne? Oder bei mir jetzt, naja gut, ich habe halt jetzt Pech gehabt, aber das ist ja nicht die Normalität. Hallo, eine Frau nach einer Fehlgeburt wird natürlich immer krankgeschrieben. Ist doch logisch. Es wäre auch logisch, aber es ist eben nicht immer so. Und das hat mich so wütend gemacht, dass mir das überhaupt nicht klar war, dass das hier wirklich Struktur hat. Das darf einfach nicht wahr sein. Wir müssen darüber reden, weil dass ich wirklich dann das Gesetz am Schluss ändern konnte am Anfang. Ich habe mir das immer gewünscht, ich habe auch irgendwo dran geglaubt, aber es war jetzt auch nicht so wahrscheinlich, dass das jetzt in einer Legislatur klappt. Aber ich wusste, wir müssen darüber reden, wir müssen das öffentlich machen und wir müssen uns verbünden. Und das hat die Petition ja auch bewirkt, einfach Sichtbarkeit. Und ich glaube, das ist was, wo wir ganz viel mitnehmen können und lernen können. wir müssen offen miteinander sein. Wir müssen über Dinge, wo wir glauben, das ist unser Fehler, eine Fehlgeburt ist aber kein Fehler, aber wo wir erstmal glauben, das wäre ein Fehler, wir hätten irgendwo versagt, das müssen wir teilen, weil wir sind nie die eine. Wir sind nie die Einzige. Wir sind immer viele. Und wenn wir viele sind, dann können wir auch viel bewegen.
Ja, ja. Ich habe gesehen, dass du 2022 die Petition eingereicht hast. Stimmt das?
Ja.
Mit knapp etwas mehr als 70.000 Stimmen.
Genau, also es war auf zwei Plattformen und 75.000.
75.000 Stimmen, genau. Wahnsinn. Wann hat das angefangen? In welchem Zeitraum hast du die einsammeln können?
Ich habe im Februar 22 angefangen, also fast echt genau 3 Jahre auf den Punkt, als das Gesetz jetzt durchgegangen ist. Und habe, glaube ich, die Sammlung dicht gemacht im Spätsommer. Das kann man selbst entscheiden. Also zumindest bei Open Petition kannst du selbst entscheiden. Auf der Seite des Bundestags, da hatte ich es ja auch, da waren das nur 4 Wochen. Da habe ich auch nicht die Quote gerissen, die habe ich nur bei Open Petition, also die Quote sind 50.000, heute sind es nur noch 30.000, sehr gute Entwicklung, aber auf der Seite des Bundestags musstest du innerhalb von 4 Wochen 50.000 Unterschriften sammeln. Das habe ich nicht geschafft, aber dadurch, dass ich durch die 50.000 Stimmen bei Open Petition, dieser freien Plattform, schon so viel Drive hatte, schon so viel Unterstützung an meiner Seite, so viel Medienaufmerksamkeit, gingen dann die Türen von den Abgeordneten auf. Denn das muss man auch dazu sagen, bevor ich die Petition überhaupt gestartet habe, habe ich erstmal wahnsinnig viele Bundestagsabgeordnete und Staatssekretäre im Familienministerium angeschrieben und haben gesagt, hey, da ist ein Problem, können wir mal reden. Aber das wollte keiner.
Da muss ich kurz einhaken. Das klingt jetzt so einfach. Also im Sinne von, du hast die einfach angeschrieben und hey, können wir mal reden. Mhm. Kann man die einfach
nicht
so
funktioniert.
Okay, kann man nicht empfehlen. Aber, nein, aber hast du die einfach, also hast du sozusagen die E-Mail-Adressen herausgesucht und das
genau,
einfach
das
gemacht?
Ist auch, also die E-Mail-Adressen herauszufinden ist relativ einfach. Mhm. Ne? Die Bundestagsabgeordneten haben alle eigentlich ihren Namen, Punkt und dann Bundestag.de. Und du kannst auch genau gucken, wer ist Staatssekretärin, wer ist im Familienausschuss und so. Also das ist, ne, aber dann wirklich Feedbacks zu bekommen. Also ich habe auch mehrfach in den Büros angerufen, teilweise kannten mich die Mitarbeitenden schon und so. Aber trotzdem gingen die Türen erstmal nicht auf. Ja. Und das hat sich dann mit der Petition geändert. So, ich glaube, gut, ich komme auch aus der PR. Ich habe, als ich so 25.000 Unterschriften hatte, habe ich einfach mal eine Pressemeldung rausgeschickt und habe die eben auch an den Spiegel verschickt, unter anderem. Und der Spiegel hat gesagt, machen wir gleich mal ein Interview. Das finden wir spannend. Mhm. Und dann nicht im ersten, aber ich glaube im zweiten oder dritten Spiegel-Interview, weil das war auch spannend. Der Spiegel hat zum Beispiel so viel Feedback auf dieses Interview mit mir bekommen, dass die gleich Folgeartikel gemacht haben, weil die gesagt haben, Wahnsinn, wir haben hier so viele Zuschriften von Leserinnen, das kennen wir gar nicht, weil das Thema einfach du hast es vorhin schon gesagt, das ist kein Randthema. Ne? Man schätzt, wir wissen es nicht, weil es wird nicht erhoben, auch so ein Skandal, jede dritte Frau ist betroffen. Und dementsprechend haben die ganzen Redaktionen, ob jetzt Fernsehen oder Zeitung, was auch immer, wahnsinnig viel Feedback bekommen. Mhm. Und dadurch ging die Berichterstattung auch immer weiter. Und wenn die Abgeordneten dann die Berichterstattung sehen und vor allem dann im dritten Spiegel-Interview mal eine Überschrift kam, weil ich hatte mich sehr aufgeregt, weil inzwischen schon einige Parteien mit mir gesprochen hatten, aber die Grünen nicht. Und das hat mich so sauer gemacht, weil wir hatten eine grüne Familienministerin und ich dachte, hey, die wird mich doch unterstützen ohne Ende, das wird doch super. Ja, und dann wollten die nicht mit mir reden. Das fand ich nicht gut. Und dann hat der Spiegel das aber auch so geschrieben. Und am nächsten Tag hat mein Telefon geklingelt. Ach. Und ich hatte dann das Abgeordnetenbüro der zuständigen Abgeordneten am Ohr. Und das waren jetzt bis zum Schluss, war dieses Büro eine der stärksten Unterstützenden.
Ach was.
Also man kann da auch wirklich durch öffentlichen Druck Politik dazu zwingen, zuzuhören.
Ja. Und wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, zu dem Zeitpunkt, als du das Ganze gestartet hast, waren deine beiden Kinder auf der Welt?
Also aus der Elternzeit heraus. Ich habe, das war eigentlich auch die einzige Möglichkeit, das aus der Elternzeit heraus zu machen, weil ich da überhaupt die Zeitkapazitäten hatte. Also ich habe das die letzten 3 Jahre mehr oder weniger Vollzeit gemacht und am Anfang eben, weil ich noch in der Elternzeit war. Und dann habe ich mich beworben für ein politisches Stipendium bei Joint Politics. Das ist so ein Startup, was politische Talente fördert. Und so konnte ich das überhaupt machen. Sonst hätte ich das finanziell gar nicht hinbekommen.
Ja, genau, darauf wollte ich nämlich hinaus. Das ist, also zum einen, dass das nicht sofort passiert ist, natürlich auch irgendwie wahrscheinlich, weil da ja auch noch wahnsinnig viel, nicht nur Wut, sondern ja auch Trauer am Anfang herrscht.
Ja, also direkt danach war ich gar nicht dazu in der Lage.
Ja, das
glaube ich. Da war es für mich schon ganz, ganz große Tat, beim Friseur zu sagen, warum ich nicht da war, sondern dass ich eine Fehlgeburt hatte. Also das sind so die kleinen Schritte, die man erstmal geht.
Ja, Und dann kommen wir nämlich zu dem nächsten Knoten, den ich in meinem Kopf habe. Jetzt bist du die Stimme für so viele Frauen da draußen, die ja existieren, auch wenn man nicht immer davon weiß oder die Umgebung nicht immer mitbekommen hat, was passiert ist. Und die allermeisten, und das wünscht man ihnen ja auch, erleben das ja vielleicht kein zweites Mal. Und jetzt muss man sich aber sozusagen für Menschen einsetzen, die das ja noch gar nicht wissen, dass sie das erleben werden. Hm. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich es auf den Punkt bekomme, aber du diese Krux, dass du eigentlich dich einsetzt für etwas, was keine Lobby hat, weil die es schon einmal durchlebt haben, die haben vielleicht gerade nicht die Kraft und vielleicht erleben sie es kein zweites Mal und dann wollen sie vielleicht auch das Thema einfach wegdrängen. Da fehlt doch die Lobby für derer, die sozusagen diesen Weitblick haben und sagen, wir setzen uns dafür ein, egal ob ich es selber erlebt habe oder ja, ich habe es erlebt und kein zweites Mal. Also weißt du, worauf ich hinaus will?
Ja.
Dass das so schwierig ist zu greifen, für wen du dich einsetzt und mit wem, wer an deiner Seite steht, für die, die eventuell potenziell mal in Kontakt mit diesem Gesetz kommen werden.
Keine Lobby ist echt ein Stichwort, weil das war für mich auch nochmal so ein Motor zu sagen, warum ist das Thema eigentlich politisch nicht bekannt? Warum muss ich eigentlich gerade Abgeordneten im Bundestag erklären, wie das Mutterschutzgesetz funktioniert, weil das Wissen teilweise gar nicht da war und zu Fehlgeburten sowieso nicht?
Ja.
Ja, weil wir keine Lobby haben. Mhm. Keine Pharmaindustrie, keine Autoindustrie, kein Bauernverband, nichts. Frauen nach Fehlgeburten sind still und leise,
ja,
wie du sagst.
Exakt.
Die gehen nicht raus auf die Straße und demonstrieren. Die haben keine Stimme. Und das hat mich aber noch mehr angespornt, denen endlich eine Stimme zu geben. Und ich habe wirklich festgestellt, also gerade da ist Social Media ein Segen, diese Instagram-Bubble mit Sternkindverein, mit betroffenen Müttern, die halten wahnsinnig stark zusammen und sind gut vernetzt. Und eine Frau, die das erlebt hat und sich da wiederfindet, die hat, glaube ich, auch automatisch irgendwie eine ganz große Stärke gefunden. Also ich hatte kein Problem, Verbündete zu finden. Sei das jetzt mit der Petition die Unterstützenden, die Sternkindvereine, Gynäkologinnen, am Schluss Prominente, Marie Nasemann, die von Anfang an die Petition geteilt hat, Colleen Fernandes, die sofort gesagt hat, ja, ich fliege sogar von Mallorca nach Berlin, komme mit dir in den Bundestag, Professor Dr. Mandy Mangler, auch Männer, Anne Friedrich war bei unserer Kampagne dabei, Lars Klingbeil und so, also es wurde eine Bewegung. Es wurde eine Bewegung, weil es so, glaube ich, auch nicht nur mich wütend gemacht hat, sondern so viele Menschen wütend gemacht hat. Natürlich einmal Betroffene.
Mhm.
Aber ich glaube einfach diese schiere Ungerechtigkeit, dass eine Frau eine Fehlgeburt hat. Und jeder von uns weiß, dass man für einen Schnupfen, wenn es blöd läuft, locker eine Woche krankgeschrieben wird. Und Frauen nach Fehlgeburten teilweise nicht. Das ist einfach so unfair und so ungerecht, dass wir, glaube ich, auch Menschen, die nicht persönlich betroffen waren, auf unsere Seite ziehen konnten, weil die gesagt haben, was ist hier in Deutschland los? Das kann doch nicht sein, dass das wirklich Gesetz ist. Und die wussten das einfach vorher nicht, übrigens auch viele PolitikerInnen, weil niemand drüber gesprochen hat.
Mhm. Du hast vorhin schon mal angesprochen, wie es vorher war oder jetzt aktuell auch immer noch ist. Wenn ich richtig informiert bin, gibt es einen, also ich sage es mal, reduzierten Mutterschutz, der greift aber erst ab der 24. Woche.
Oder, und das ist das Unmenschliche an dieser Regelung, wenn das tote Kind, das du geboren hast, mehr als 500 Gramm wiegt. Und das heißt, dass die toten Babys geboren werden. Und wenn das 490 Gramm sind, dann hast du Pech gehabt. Dann kriegst du keinen Mutterschutz. Wiegt dein Baby aber 500 oder 502 Gramm, dann bekommst du 18 Wochen Mutterschutz. 18 Wochen verlängerter Mutterschutz wegen Frühgeburt. Oder wenn das Kind kurz gelebt hat, ne, sich bewegt hat, ein paar Mal geatmet hat. Natürlich ist jetzt die Frau, die in der 22. Woche ein Kind gebärt, das dreimal geatmet hat, genauso lange schwanger gewesen wie eine Frau in der 22. Woche, der ein Kind nicht geatmet hat. Und es heißt ja auch Mutterschutz, nicht Babyschutz. Mhm. Also es geht darum, dass die Mutter nach einer Frau, die schwanger war, ne, nach einer Schwangerschaft einfach diesen Schutz und diese Erholung, dieses Wochenbett braucht, unabhängig davon, ob das Kind überlebt hat oder nicht. Und diese Betrachtungsweise, die gab es vorher nicht. Also diese Woche 24, diese Fallballregelung, die wir bisher hatten, ne, 24, keinen Tag vorher, die hat sich daran orientiert, ob das Kind lebensfähig sein könnte oder nicht. Und eigentlich ist für den Mutterschutz das relativ irrelevant, ob das Kind lebensfähig ist oder nicht.
Ja.
Und das haben wir jetzt geschafft. Die Frau ist das erste Mal im Fokus. Das allererste Mal bei der Mutterschutzregelung geht es auch wirklich um die Mutter. Und sie bekommt ab Woche 13 Mutterschutz, denn da ist kein Kind lebensfähig. Aber die Frau war trotzdem schwanger und das wird endlich anerkannt.
Aber Woche 13 hätte dich ja zum Beispiel auch nicht betroffen.
Ich habe ja auf Woche 6 gefordert. Mhm. Also die Petition, und ich habe dann, beziehungsweise in der Petition habe ich erstmal eine Expertenkommission gefordert, die wirklich so eine Staffelung ausarbeitet. Und dann habe ich aber, weil die kam nicht und kam nicht und kam nicht, also habe ich mir meine eigene Expertenkommission zusammengestellt mit Gynäkologin, auch Professor Mandy Mangler, Konstantin Wagner, aber ganz viele tolle Hebammen, auch Trauerbegleiterinnen, Betroffene. Und wir haben gesagt, wir glauben, es ist ab der Woche 6 sinnvoll. 2 Wochen und dann eben die Staffelung dann im Endeffekt so ähnlich ab Woche 15 dann weiter und dann Woche 20. Aber es war sehr schnell klar, dass absolut keine politische Mehrheit momentan für das erste Trimester da ist. Also ja. Es war im Bundestag einfach klipp und klar, erstes Trimester, Frau Sagorski, bei aller Liebe, das kriegen wir nicht hin. Aber wir gucken, was wir hinkriegen. Und dann war ganz lange Woche 20 im Gespräch, weil das schon im Koalitionsvertrag stand. Dann Woche 18, was überhaupt gar nicht irgendwie medizinisch von Relevanz wäre. Also das ist ganz seltsam, Woche 18 und dann Woche 15. Und dass es jetzt am Schluss wirklich, wirklich Woche 13 geworden ist, das ist echt maximaler Erfolg, weil es sah lange nicht danach aus. Und deswegen bin ich wahnsinnig dankbar, dass wir jetzt Woche 13 haben. Und natürlich hoffe ich inständig, dass dieses Gesetz ein so großer Erfolg wird, dass wir dann mittel- und langfristig doch eine demokratische Mehrheit für das erste Trimester bekommen. Und auf dem Weg dahin am besten, da bin ich schon wieder ein bisschen in Gesprächen, dass man so ein Recht auf Krankschreibung übergangsweise fürs erste Trimester bekommt. Das ist einfach keine Frau mehr fragen muss und betteln muss, sondern proaktiv, okay, Diagnose Fehlgeburt, natürlich kriegen sie eine Krankschreibung, wie lange brauchen sie oder wie auch immer, also dass einfach Frauen nicht mehr fragen müssen.
Ja, das hätte ich nämlich auch gedacht, dass das vielleicht, also das war mir nicht bewusst, dass man da so betteln muss. Und
also
ich
nicht
gedacht,
immer, ne? Aber es
genau, nicht
immer,
es ist halt individuell vor, zu betrachten, ganz klar. Aber in den Fällen, die in dem Fall, den du erlebt hast und in den Fällen, die auch zugetragen werden, und hätte dir das Recht auf Krankschreibung alleine nicht gereicht, weil der Mutterschutz dann noch länger, die Mutter schützt im Grunde. Geht es darum, um die Länge dann?
Also eine Frau, die eine Fehlgeburt hatte, die war ja schwanger, nicht krank.
Ja.
Also Fehlgeburten sind keine Krankheit, sondern du warst schwanger, du hast einen Hormonabfall, deine Gebärmutter muss sich zurückbilden, du brauchst einfach ein kleines Wochenbett. Und ich glaube, das ist auch wirklich eine Wertschätzung gegenüber Frauen. Weil wir sind diejenigen mit der Gebärmutter. Wir sind immer diejenigen, die Kinder kriegen werden. Ne? Und das einfach mal anzuerkennen, dass so eine Schwangerschaft nicht immer so ein Klacks nebenbei ist. Und ob das Kind jetzt überlebt oder nicht, dass trotzdem die Frau was geleistet, also was geleistet ist auch wieder blöd, aber die war einfach schwanger. Da ist einfach eine große körperliche Veränderung am Gange. Und deswegen braucht sie auch ein Wochenbett. Und das ist, glaube ich, eine ganz andere Form von Wertschätzung als einfach eine Krankschreibung, die du auch für einen Schnupfen kriegst.
Ja. Ja, es ist dann doch in dem Sinne doch nicht ganz unwichtig, wie lange die Schwangerschaft war, weil eben so viel danach heilen muss auch, ne? Oder anders heilen muss, als wenn es noch am Anfang ist. Nicht, dass das weniger wert wäre. Der Schmerz, wie gesagt, kann genauso tief sitzen. Aber je mehr der Körper sich verändert hat, desto mehr Ruhe braucht man dann.
Du wirst auch nie die hundertprozentig gerechte Regelung finden. Ja. Das ist einfach so. Und es gibt ja auch Untersuchungen, es gibt leider nicht so viele deutsche Studien, aber internationale, dass eine Fehlgeburt im ersten Trimester psychisch genauso belastend sein kann unter Umständen wie eine Totgeburt. Aber du wirst das nie alles erfassen. Und ich glaube, diese Staffelung, die sich wirklich an der Schwangerschaft orientiert, der Frau, also am Zustand der Frau, nicht an der Lebensfähigkeit des Kindes, das kommt schon sehr nah an eine möglichst gerechte Regelung ran. Hundertprozentig erreichen werden wir sie aber nicht.
Nee, und das ist mein nächster Knoten nämlich. Ich bin immer so allergisch, wenn es um Generalisierung geht. Und gleichzeitig ist mir natürlich klar, gerade wenn es um Gesetze geht, muss es irgendwie generalisiert werden, weil sonst kann man es nicht greifen. Man muss irgendeine Regelung aufschreiben. Und jetzt hast du schon gesagt, es ist immerhin die Woche 13, aber wenn du halt einen Tag vorher das Ganze passiert ist und du keine Frauenärztin hast oder einen Frauenarzt hast, der dir vielleicht auch einfach einen anderen ET ausschreibt. Ich weiß gar nicht, ob das rückwirkend geht, aber...
Naja, du kannst ja auch gucken, hast du gleich am Tag die Ausschabung oder hast du die Ausschabung nächste Woche?
Ja, genau. Ja.
Oder nimmst du, hast du vielleicht im besten Fall gar keine Ausschabung, sondern nimmst Medikamente oder wartest ab, denn das ist ja auch sowas. Also ich würde heute, ich habe Gott sei Dank keinen Kinderwunsch mehr, aber ich würde nie wieder eine Ausschabung machen. Das ist die erste Reaktion. Ich will raus aus der Situation. Mhm. Ne? Hatten wir vorhin. Ich habe mein totes Baby im Bauch. Okay, schnell Operation und weiter geht's. Aber Ah, das, ich glaube, ich hätte das alles deutlich besser verkraftet, hätte ich wirklich eine kleine Geburt gemacht mit der Hebamme. Jede Frau hat nämlich bei einer Fehlgeburt Anspruch auf eine Hebammenbetreuung, wird fast niemandem gesagt.
Ja.
Ganz, ganz wichtig, das erste Hebamme anrufen. Und dann kann man einfach zu Hause eine kleine Geburt haben und diesen Prozess der Verabschiedung, das alles realisieren. Und auch das körperlich viel schonendere als diese Ausschabung. Ich meine, der Name sagt schon.
Ja.
In Skandinavien, Schweden wird nach einer Fehlgeburt so gut wie nie eine Ausschabung gemacht, weil es medizinisch nicht notwendig ist. Und die schwedische Gebärmutter sieht nicht anders aus als die deutsche. Das ist eine reine Lehrmeinung. Das ist so ein bisschen klassisch deutsch. Okay, Fehlgeburt, alles klar. Okay, Baby lebt ja nicht mehr. Dann rausholen, zack, Krankenhaus, Klinik und am nächsten Tag am besten wieder arbeiten gehen. Und da müssen wir von wegkommen. Und dieses Wissen aber. Was mache ich eigentlich, wenn ich eine Fehlgeburt habe? Das hat ja fast niemand von uns. Also ich hatte es auch nicht. Ich dachte auch bei Fehlgeburt, okay, Fehlgeburt, wow, dann hast du Schmerzen, Blutungen, so Hollywood-filmmäßig, verlierst auf der Straße irgendwo in New York dein Baby, keine Ahnung, ne? So, welche Bilder man dann so im Kopf hat. Ja, ich habe keinen Tropfen Blut verloren. Es hat einfach das Herz aufgehört zu schlagen und das ist ganz, ganz oft so. Und ich weiß, wenn ich mich verbrenne, muss ich kühlen. Aber welche Möglichkeiten habe ich
Ja.
denn bei einer Fehlgeburt? Das weiß ja fast niemand. Und sich in der Situation, wo du gerade erfahren hast, dass dieses Kind, auf das du dich vielleicht sehr, sehr gefreut hast, dass das gerade gestorben ist, dann so analytisch auseinanderzusetzen, also ich habe jetzt die und die Möglichkeit, was wäre denn
Ja,
am besten für mich?
ja,
Forget it.
ja.
Das muss vorher an die Menschen rankommen, das Wissen. Und auch nicht, wenn du frisch schwanger bist. Keine frisch Schwangere will hören, übrigens, jede dritte
Nee.
Frau hat eine Fehlgeburt. Nein, das muss. Also schon vor dem Kinderwunsch am besten. Es muss Allgemeinwissen werden. Einmal im Aufklärungsunterricht, in den Schulen. Wozu haben wir sowas? Diese Themen gehören da auch rein. Aber ich finde, dass es auch wirklich Zeit ist, weil Fehlgeburt ist eine Volkserscheinung, wenn man so will. So viele Frauen sind betroffen. Wir brauchen mal eine Aufklärungskampagne, damit wir einfach dieses Wissen, dieses medizinische, aber auch das Rechtliche. Jetzt habe ich diesen Mutterschutz, ich habe einen Kündigungsschutz, ich habe Anspruch auf Hebammenbetreuung und so weiter. Dass das einfach jeder und jede weiß.
Ja, genau, dafür braucht es diese Regelungen. Und gleichzeitig ist es, was du eben auch schon sagtest, so unwürdig danach, wenn man in dieser emotionalen Phase steckt, danach so, ja, das Maßband anzusetzen und da sozusagen irgendwo den Cut zu ziehen, um dann herauszufinden, falle ich in diesen Schutz hinein oder nicht. Ich stelle mir das auch für dich wahnsinnig schwierig vor, dich damit ja auch dann so intensiv auseinanderzusetzen und täglich zu befassen, wenn du das jetzt selber erlebt hast. Ist das nicht auch eine wahnsinnige Belastung?
Nee, komischerweise gar nicht. Also es gibt mir eher Kraft. Ich hatte das, als ich das Buch, mit dem alles begann, weil ich
Ja.
da erst auf die Spur gekommen bin, jede dritte Frau, als ich diese ganzen Interviews geführt habe, da war ich frisch schwanger mit meiner Tochter.
Ja.
Und ich dachte, wow. Also ich habe lange nach einem Verlag gesucht. Ich hatte vorher schon viele Bücher veröffentlicht, auch über sehr, sehr großen Verlagshäusern, aber Fehlgeburt, nee, da wollte irgendwie keiner anfassen, das Thema. Und dann habe
Auch
ich aber,
interessant.
ja, habe ich aber einen Verlag in München gefunden. Und da sind die Verlegerinnen zwei Frauen, komplett Media, die Julia und die Verena. Und die haben gesagt, ja, okay, wollen wir unbedingt Fehlgeburten, so ein wichtiges Thema. Und die haben gesagt, okay, das machen wir. Und als diese Zusage kam, war ich eben gerade frisch schwanger und dachte mir, oha, das wird jetzt nicht
Ja.
so einfach, weil natürlich Folgeschwangerschaften nach einer Fehlgeburt nie einfach sind, weil man einfach sehr viel Angst
Ja, na
hat.
klar.
Aber diese Gespräche mit diesen tollen Frauen, die haben mir so viel Kraft gegeben. Ich bin aus jedem Gespräch, ja, mit so einer Leuchtkraft irgendwie
Ja.
rausgekommen, weil Frauen, und das können Frauen so gut, sich ja gegenseitig so empowern und verbünden und gegenseitig Erlebtes teilen. Und mir ging es ja auch darum, Mutmachgeschichten zu erzählen, wie kamst du wieder raus aus der Trauer?
Ja.
Und diese ganze Bewegung, diese ganzen Menschen, die mich auf diesem Weg unterstützen, oder das sind teilweise jetzt enge Freundinnen geworden, die Isa Grütering, mit der ich einen Verein gegründet habe, Daniela Nuber-Fischer vom Familienhaus in München, ja, sie ist von Anfang an dabei. Also wir sind wirklich, wir gehen durch dick und dünn und so viele tolle Frauen. Es ist einfach nur kraftgebend, überhaupt nicht. Also es ist manchmal, also gerade in Berlin mit den Politikern, und es ist schon manchmal kraftnehmend. Aber mit den Frauen, die das Ganze unterstützen und auch teilweise mit einigen Männern, ist es wirklich einfach nur schön und ein Kraftspender.
Ja, glaube ich. Jetzt hast du gerade schon die Männer kurz erwähnt. Also ihr habt welche an der Seite, aber die Quote ist wahrscheinlich schon sehr
Ja.
gering, ne?
Ja, vor allem. Vor allem auch, wenn es an die Abgeordneten, an die Politiker geht, die da wirklich aktiv beteiligt waren. Also das ist schon, also wir haben ja leider eine ganz, ganz niedrige Frauenquote im neuen Bundestag. 32,4% der Abgeordneten im neu gewählten Bundestag sind nur weiblich. Aber wenn man die Abgeordneten sich anschaut, die den gestaffelten Mutterschutz durchgebracht haben, würde ich sagen, sind 98% weiblich. Also im Petitionsausschuss hat ein Mann für uns wie ein Löwe gekämpft, Erik von Malotki. Ja. Das war wirklich toll. Lars Klingbeil hat die als einziger Parteivorsitzender, ich habe alle angefragt, wirklich der Einzige, der gesagt hat, er ist dabei und hat auch unsere Sharepics mit Rosa und Lila alle mitgemacht und kam auch zu unseren Veranstaltungen. Arne Friedrich und dann aber hier Karl-Josef Laumann aus NRW war auch dabei, auch einige Ärzte, Professor Dr. Remo Klinger, der hat uns natürlich wahnsinnig vorangebracht, mit dem sind wir nämlich vor das Bundesverfassungsgericht auch noch gezogen und der hat uns vertreten, das ist ein Verfassungsrechtler, fast komplett pro bono. Also es gab schon Männer oder gibt Männer, die uns da wirklich unterstützen, aber klar, wenn man das Verhältnis sieht, das ist nicht paritätisch.
Interessant, ne? Weil eigentlich die dazugehörigen Väter oder die es dann eben nicht geworden sind, die leiden ja auch. Also die gibt es ja auch, die darf man ja auch nicht vergessen.
Aber die leiden anders.
Die leiden anders.
Das ist ein ganz großes Thema.
Ja.
Eine Geschichte, ich habe ja mit sehr vielen Frauen Interviews im Buch geführt und eine Geschichte wurde tatsächlich nicht veröffentlicht, weil habe diese Erzählungen dann immer, ich habe mit denen gesprochen, die haben ihre Geschichte, ich habe das aufgeschrieben, dann habe ich das zur Freigabe ihnen geschickt und sie fand das auch alles super und dann hat sie sich kurz darauf gemeldet, ihr Mann hätte das gelesen und er hat Angst, dass man sie, zwar alles anonym, aber irgendwie erkennen könnte und auf gar keinen Fall möchte er, dass das irgendwie an die große Glocke oder in ein Buch kommt. Und ich glaube, das ist so, Männer trauern doch anders als Frauen. Und ich glaube, dieses Schamgefühl, was wir Frauen leider ja auch haben, ist bei Männern nochmal ganz anders vorhanden. Und mein Gefühl, ich habe da jetzt keine Studien, aber von den Menschen, mit denen ich gesprochen habe, so 50-50, also 50% der Paare, die hat es eher näher zusammengespeist.
Ja.
Glücklicherweise mein Mann und ich auch, weil wir sehr viel darüber reden konnten. Und bei 50% der Paare war das wirklich ein Beziehungskiller oder die mussten lange arbeiten, um dann wieder zueinander zu finden, weil einfach jeder so unterschiedlich damit umgegangen ist. Und das liegt auch daran, ich habe auch einen Mann in meinem Buch zu Wort kommen lassen, bis ich den mal gefunden hatte. Männer erlauben sich's nicht, trauen sich nicht, wollen da nicht drüber sprechen. Das ist wirklich ein Riesenthema.
Bist du bei deinem Wege irgendwann auch mal angefeindet worden oder hast du Kritik geerntet?
Ich habe mich geäußert, dass ich nicht mit der AfD zusammenarbeite.
Ja.
Und daraufhin, das war heftig. Also daraufhin habe ich jetzt unsere Firmenadresse nicht mehr öffentlich.
Ehrlich?
Tatsächlich, ja. Also das war für mich auch so ein Aha-Erlebnis. Und vor allem, ich hatte einfach auch, also, abgesehen davon, dass ich die AfD einfach grundsätzlich ablehne und andere Werte vertrete, hatte ich einfach auch wirklich ein ganz krasses Erlebnis oder mehrere, aber ein ganz prägendes, als ich das erste Mal als Sachverständige im Familienausschuss des Bundestages gesprochen habe, war das wirklich sehr respektvoller Umgang miteinander. Ich habe gemerkt, ich erreiche gleich eine Abgeordnete. Es wurden viele Fragen gestellt. Und dann war eben aber auch die AfD da, unter anderem Beatrice von Storch.
Ja.
Und die hat diesen Termin, weil sie hat gesehen, da oben sitzt Presse. War eine öffentliche Sitzung. Nur genutzt, um zu schreien, zu keifen, irgendwie versucht, Schlagzeilen zu machen, das Thema in eine andere Richtung zu, also es war wirklich, es war für mich erschreckend zu sehen, dass das im Deutschen Bundestag überhaupt möglich ist. Und das habe ich immer wieder erlebt, auch wenn die AfD, muss ich jetzt sagen, zum Schluss auch zugestimmt hat. Aber in diesem Prozess, wo sich, das war auch für mich toll zu sehen, selbst jetzt in diesen sehr aufgeheizten Zeiten, echt die demokratischen Parteien immer an einen Tisch gesetzt haben. Also die Berichterstatterinnenrunde, die Berichterstatterinnen sind die zuständigen Abgeordneten, die ein Gesetz beraten. Das war halt nicht nur Ampel, also das war nicht nur SPD, Grüne und FDP, da war die Union mit am Tisch und die Linke war auch eingebunden.
Ja.
Und in dieser Woche, also das Gesetz wurde ja am 31.01. verabschiedet im Bundestag, wo ja wirklich irgendwie so alles in die Luft geflogen ist und wahnsinnig schlechte Stimmung war. Ich war die ganze Zeit da, ich bin da zwischen weinenden Abgeordneten lang gelaufen, aber es war schon sehr, sehr spät, nach der dritten Lesung, nach der Verabschiedung des Gesetzes, haben wir erstmal ein Gruppenfoto gemacht und dann sind wir Sekt trinken gegangen. Wir Frauen, nur weibliche Abgeordnete von SPD, von Union, von FDP und von den Grünen in dieser extremen Woche. Ja. Und ich bin davon überzeugt, das sind einfach Frauen gewesen und die Frauen haben nicht ihre Egos nach oben gestellt, sondern die Sache. Die haben einfach gefeiert, hey, dieses Gesetz, wir wollten es alle wollten es unbedingt noch umsetzen. Wir wussten, wie klein und gering die Wahrscheinlichkeit war, dass es klappt. Aber wir stoßen jetzt an und feiern, dass wir das gemeinsam geschafft haben. Ja. Und das können Frauen.
Das können Frauen.
Ja.
Habt ihr vorher also nur ahnen können, dass es an dem Tag dazu kommt? Oder weiß man das hinter den Kulissen?
Wir wussten, dass es aufgesetzt ist für den Tag und eigentlich, es war jetzt 3 Jahre so ein Auf und Ab. Wir waren schon öfter davor, dass es ins Plenum kommen sollte. Es hat nie geklappt. Einmal war es sogar so, das war der 6.11.2024, da kamen nachmittags ganz viele Anrufe aus dem Bundestag bei mir. Natascha, wir haben es geschafft, wir bringen es jetzt ins Plenum, es wird jetzt kommen. Und abends hat Olaf Scholz Christian Lindner entlassen und alles das war so echt so der Tiefpunkt für mich. Ich wurde am nächsten Tag, hatte ich Geburtstag, wurde ich 40 und Gott sei Dank hatte ich schon lange geplant, mit meiner besten Freundin eine Reise zu machen und das war auch sehr wichtig, dass ich da einfach mal 4 Tage raus war. Ja. Und dann war aber klar, okay, es gibt jetzt diese 2 Entwürfe und der eine wird in die Lesung gehen und ich wusste auch vorher, dass die anderen Parteien alle zustimmen wollen. Naja, und dann gab es diesen Dammbruch. Dann hat auf einmal die Union mit der AfD gestimmt und dann war wieder alles auf der Kippe. Hm. Ich war live im Bundestag, ich war da.
Ja, 2 Tage war vorher war das, ne?
Oder ein Tag. Herz, mir ist das Herz wirklich in die Hose gerutscht und dann, dann waren diese Fraktionssitzungen und es war nicht klar. Es stand auf der Kippe und dann hat aber, ich glaube, Rolf Mützenich war es im Plenum gesagt, okay, egal was ist, wir haben noch viel vor, wichtige Dinge, unter anderem den Mutterschutz. Und deswegen machen wir weiter. Und dann war so, okay.
Ah, ja, okay.
Aber es war auf der Kippe, ja.
Wahnsinn. Hm. Ich würde gerne noch mal ein bisschen mehr, für die, die es vielleicht nicht so genau mitbekommen haben, erklären, was denn jetzt wirklich ab Juni anders ist. Und auch, weil eben alles so individuell ist, vielleicht so ein paar Beispiel durchspielen, weil die Zuhörenden werden sich vielleicht wiederfinden im einen oder anderen Fall. Es ist ja nicht jede Fehlgeburt gleich und jeder Ablauf gleich, sondern es kann verschiedene Gründe haben. Es kann auch verschiedene Gründe haben, warum man überhaupt schwanger ist. Mhm. Und da setzt so für mich der nächste Knoten ein. Mhm. Nicht jeder möchte das ja auch öffentlich machen, dass er eine Fehlgeburt hatte. Egal, ob es aus einer Scham heraus ist, weil man gar nicht erst öffentlich machen wollte, dass man schwanger war, als auch, weil es einfach grundsätzlich ein persönliches Thema ist. Was ist ab Juni anders und ist das dann ein automatischer Gang oder hat man nur die Option auf den Mutterschutz?
Also ab dem 1. Juni haben Frauen den Anspruch bei einer Fehlgeburt ab der 13. Woche auf 2 Wochen freiwilligen Mutterschutz, ab der 17. Woche auf 6 Wochen und ab der 20. auf die, wie bisher auch, diese 8 Wochen. Das heißt, es wird alles nach vorne geschoben. Auch die obere Grenze für den regulären, nenne ich es mal, Mutterschutz ist nicht mehr 24, sondern 20. Mutterschutz musst du natürlich beantragen, klar.
Also
bist nicht gezwungen. aber du hast eben diesen Anspruch. Und wenn du den beantragst, dann muss der dir auch gewährleistet werden. Dann muss dem auch stattgegeben werden. Und dann bekommst du auch diesen Mutterschutz. Der wird finanziert über die U2-Umlage.
Ja.
Das heißt, einmal zahlen die Kassen dieses 13 Euro Krankentagegeld oder Mutterschutzgeld. Und den Rest müssen die Arbeitgeber dann tragen. Man hat ab der vollendeten 12. Woche Kündigungsschutz. Das gehört auch dazu. Das ist nämlich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass Frauen dann nicht sofort gekündigt werden können, wenn es heißt, die hat eine Fehlgeburt, da ist ein Kinderwunsch. Weil das auch ein ganz großes Thema ist, mit dem ich mit vielen Frauen schon drüber gesprochen habe, weil ich kenne Frauen, viele, die gekündigt wurden nach einer Fehlgeburt. Und da müssen wir von wegkommen. Deswegen fordere ich auch nach wie vor, dass dieser Kündigungsschutz nicht erst ab Woche 12 gilt, sondern eigentlich von Anfang an. Denn warum kann ich denn eine Frau, die in der 8. Woche schwanger war und eine Fehlgeburt hatte, kündigen und eine Frau, die in der 13. Woche schwanger war, nicht?
Mhm.
Also ich finde, dieser Kündigungsschutz, der muss sofort, so schnell wie möglich ausgeweitet werden. Denn sonst kommen wir nie weg von diesem Klima der Angst. Wir werden immer diese Benachteiligung haben. Und immer das Gefühl, ich kann nicht offen mit der Schwangerschaft umgehen, denn mir könnten ja berufliche Nachteile drohen. Mit einem Kündigungsschutz kann man nie alles aufräumen, ne? Weil das ist immer ein sehr emotionales und persönliches Thema. Aber es ist doch schon mal was anderes, wenn ich weiß, wenn ich jetzt offen damit umgehe, dass ich eine Fehlgeburt hatte, kann ich nicht gekündigt werden. Mhm. Und ich verstehe auch gar nicht, wo das Problem sein soll.
Ja, aber der Arbeitgeber weiß es trotzdem am Ende, ne?
Der Arbeitgeber, wenn du den Mutterschutz in Anspruch nimmst, der weiß das. Und das ist aber, glaube ich, auch, also ich verstehe diesen Konflikt, aber ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt dahin, dass wir dieses Tabu aufheben. Weil wenn wir sagen, naja gut, es traut sich ja sowieso keine Frau, das zu sagen, weil sie hat ja Angst, dass sie da Nachteile hat, dann akzeptieren wir das ja.
Ja,
dann sagen wir, wir brauchen dieses Recht gar nicht, weil wir haben ja eh Angst, uns das Recht zu nehmen.
Ja.
Und da müssen wir von wegkommen. Also genau deswegen sind diese Gesetze so wichtig, damit diese Urbenachteiligung, die einfach immer irgendwo da sein wird, weil wir halt diejenigen sind, die schwanger werden können, brauchen wir umso bessere Gesetze, um trotzdem ja gleichgestellt zu sein. Und das kannst du nur mit Gesetzen regeln.
Ja. Jetzt ist ja in den meisten Fällen glücklicherweise es so, dass man das alles plant. Also man sich vorher die Papiere zusammensucht und sich überhaupt erkundigt, wie ich meinen Mutterschutz anmelde und so weiter und so fort. Wenn jetzt aber in einer Fehlgeburt alles so spontan und ad hoc sein muss und man vielleicht auch eigentlich gar nicht handlungsfähig ist oder gar nicht möchte, sich mit dem gar nicht auseinandersetzen möchte, gibt es da Stellen, die einem helfen und wie läuft das dann ab? Geht das alles kurzfristig?
Genau, das muss kurzfristig gehen. Man braucht eben die Bestätigung, die medizinische, über die Missed Abortion oder Fehlgeburt, welche auch immer. Und da muss das kurzfristig von den Kassen und vom Arbeitgeber geleistet werden. Da bin ich jetzt sehr gespannt, wer das neue Familienministerium besetzen wird. Denn das ist natürlich jetzt auch was auf die neue Familienministerin oder den Familienminister, aber ich schätze, es wird eine Frau, da jetzt wirklich dann in die Umsetzung gehen muss und zwar eine gute Umsetzung gehen muss. Und das werden wir auch kritisch begleiten.
Ja, das muss man, weil das ist ja auch eigentlich viel Bürokratie, die da eingehalten werden muss, damit das schnell geht und damit da alle wirklich schnell an einem Strang ziehen und man nicht erstmal wieder eine Woche arbeiten muss und dann erst in den Mutterschutz gehen kann.
Und
oder so.
Vor allem, dass auch die Mitarbeitenden, also die sowohl in den Kassen, aber auch in den Personalabteilungen der Arbeitgeber, dass die Bescheid wissen. Das ist nämlich jetzt in der Arbeit schon mit Frauen, die jetzt schon einen Anspruch hätten auf Mutterschutz bei der Fehlgeburt, weil sie in der 24. Schwangerschaftswoche sind, hören immer wieder, na Moment, das ist ja 23 plus X.
Ja.
Sie sind gar nicht in der 24. Woche, sie kriegen keinen Mutterschutz, was nicht stimmt, weil 23 plus 0 ist der erste Tag der 24. Woche. Aber die Mitarbeitenden sind teilweise gar nicht so gut geschult.
Ja.
Also es kommt jetzt schon dazu, dass teilweise Frauen Mutterschutz abgesprochen wird, obwohl er ihnen eigentlich zustehen würde. Und das darf ab 1.6. auf gar keinen Fall mehr passieren. Und deswegen muss da richtig, richtig viel auch geschult werden und informiert werden. Da sind wir beim Thema Aufklärungskampagne. Das muss raus in die Welt.
Ja. Den Anspruch auf eine Krankschreibung hat man damit aber noch nicht wieder.
Nee. Das ist, also wie gesagt, ich habe auch schon Gespräche geführt. Jetzt klar, mit der neuen Regierungsbildung muss man mal gucken, dann werde ich auch wieder weitere führen. Ich glaube, Anspruch auf Krankschreibung ist auch vor allem in der Hinsicht wichtig, als dass einfach wir dahin kommen müssen, dass es so unausgesprochenes Gesetz oder Gesetzes, dass es einfach proaktiv angeboten wird.
Ja.
Also, dass eine Frau, die gerade die Nachricht erhält, dass das Kind in ihrem Bauch nicht mehr lebt, jetzt nicht dann proaktiv bitten muss oder auch dran denken muss. Manche denken da wahrscheinlich gar nicht dran, weil du einfach ganz anderen Sachen beschäftigt bist. Das muss sichergestellt werden, dass diese Frauen proaktiv angeboten bekommen. Moment, sie brauchen ja noch eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Also möchten sie eine? Klar, wenn eine Frau sagt, hey, ich will aber gar nicht, ich will arbeiten gehen, mir tut es gut. Ja, natürlich. Der einzige Mensch auf der Welt, der das entscheiden kann, ist die Frau selbst. Aber niemand sollte drum betteln müssen. Und deswegen, es gibt jetzt zum Beispiel in München, hat jetzt die Daniela Nuber-Fischer ausgearbeitet, mit der ich viel zusammenarbeite, eine Broschüre zum Thema frühe Fehlgeburten. Ne? Welche Rechte hast du, welche medizinischen Möglichkeiten? Sowas brauchen wir wirklich auf bundesweiter Ebene. Wir brauchen jetzt wirklich massive Aufklärung. Das kostet auch Geld, aber es ist einfach ein wichtiges Thema. Und nur weil es in erster Linie Frauen betrifft, heißt es nicht, dass das irgendwie ein Thema ist, wo man einsparen sollte. Mhm. Das ist aber leider in der Politik oft so. Frauengesundheit ist nicht das Thema, wo das meiste Geld hinfließt.
Also nehmen wir nochmal an, um nochmal einen Fall aufzumachen. Die Frau möchte gar nicht zu Hause bleiben. Sie möchte arbeiten. Muss man auch natürlich die Gründe hinterfragen. Manchmal ist es ja auch so, dass die Frau leider ungewollt schwanger ist. Mhm. Und das gar nicht an die große Glocke hängen möchte oder. Die habt ihr auch mitgedacht, weil die dann einfach sozusagen kein Recht in Anspruch nimmt und dann sozusagen selbst...
Ja. Niemand wird gezwungen, in Mutterschutz zu gehen.
Ja.
Aber das ist auch jetzt schon bei Totgeburten tatsächlich so der Fall. Also ist auch so, zum Beispiel der jetzige Mutterschutz vor der Geburt ist auch nicht verpflichtend. Ich glaube, es sind 2 Wochen nach der Geburt aktuell verpflichtend.
Ja.
Und alles andere ist nicht verpflichtend. Also es kann eine Frau nicht gezwungen werden, du musst jetzt aber in den Mutterschutz gehen und nach einer Fehlgeburt schon gar nicht.
Ja, okay. Oh, das ist eine Menge. wenn man jetzt ganz akut betroffen ist, oder sich für auch eine Freundin, für die Schwester, für wen auch immer informieren möchte, was wäre so eine Anlaufstelle? Was kannst du empfehlen? Wo kann man gucken?
Die allererste und wichtigste Anlaufstelle ist die Hebamme. Weil ich habe den großen Fehler gemacht. Ich dachte, okay, ich bin nicht mehr schwanger. Dann habe ich auch mit meiner Hebamme quasi jetzt nichts mehr zu tun. Und ich glaube, es hätte mir so geholfen, meine Hebamme an meiner Seite zu haben. Und das kann ich nur als den ultimativen Tipp rausgeben. Ruft eure Hebamme an oder schreibt eine WhatsApp, E-Mail, was auch immer. Ihr braucht jetzt eure Hebamme. Es gibt wundervolle Sternkindvereine in ganz Deutschland, Sternkindbegleiterinnen, wo man sich auch wirklich Hilfe holen kann. Einmal Beratung, rechtlich, die haben auch tolle Webseiten. Also da findet man über Google wahnsinnig schnell, wahnsinnig viel, auch bei Instagram. Da gibt es natürlich dann auch sowas für diejenigen, die das möchten, so Trauerkreise, ne, wo man auch andere Eltern, die betroffen sind, treffen kann, in den Austausch kommen kann. Es braucht vielleicht ein bisschen mehr Zeit, aber im Nachhinein tut das vielen gut. Und es sind dann auch so Dinge, also erstmal durchatmen, ne? Nicht überlegen, möchte ich die Ausschabung, warte ich, kann ich warten und sowas kann ich auch gut mit meiner Hebamme einfach besprechen. Das ist so das ganz Akute, das Erste, aber dann kommen noch andere Themen. Also bei mir war das zum Beispiel so, dass ich in diesem ganzen Chaos und der ganzen Trauer überhaupt nicht drüber nachgedacht habe, was eigentlich mit diesem Baby passiert ist, was da ausgeschabt wurde. Und bei mir war das dann so, dass dann, es war schon, hatte ich die Petition, glaube ich, war ich kurz davor, die Petition zu starten. Und dann meinte die Daniela Noah Fischer eben zu mir, Natascha, du weißt aber schon, dass es in der Klinik, wo du bist, die haben so ein Sammelgrab. Und da gab es auch so eine Art Gedenkfeier. Es gibt alle 3 Monate und da wurde auch dein Baby beerdigt. Und ich wusste das nicht. Mir hatte das in der Klinik niemand gesagt. Das heißt, es gab diese Feier, es gab diese Bestattung und wir wussten es nicht. Und das war ein so schreckliches Gefühl. Ich bin da auch niemals hingegangen, weil das für mich einfach nur ganz befremdlich ist, wie das gelaufen ist. Das sollte nicht so passieren, aber es ist gut, weil es kann immer wieder passieren, wenn man das auf dem Schirm hat.
Ja.
Und was wir jetzt zum Beispiel gemacht haben, in dem Ort, in dem ich wohne, habe ich den Gemeinderat quasi inspiriert, einen Antrag mitgeschrieben, dass wir einen Erinnerungswald bekommen, wo wir jetzt Bäume pflanzen. Also die Hecke steht schon und jetzt im Frühling wird er eröffnet und da können Eltern, die ein Kind in und während der Schwangerschaft verloren haben, einen Obstbaum pflanzen und diesen Baum quasi wachsen sehen, so ein bisschen stellvertretend. Ist einmal schön, wenn man so einen Ort hat, der Trauer, das haben wir bisher nicht. Und weil man natürlich auch andere Familien trifft und ins Gespräch kommt und weil es aber auch ein positiver Ort ist, ne? Da wächst was und da kommen Menschen zusammen und gerade bei uns, also ich wohne in Unterföhring, es gibt schon 2 Erinnerungswälder in Bayerisch-Schwaben, die sind so ein bisschen am Stadtrand und bei uns ist dieser Erinnerungswald genau zwischen dem Friedhof und unserem größten, schönsten Spielplatz.
Ja.
Also sinnbildlicher geht es gar nicht. Und da werden wir auch mit unseren Kindern hingehen. Die werden sich natürlich dann auch am Spielplatz, aber vielleicht kannst du auch Picknick machen, Erntefest, was auch immer. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, langfristig, mittelfristig, dass man so sein eigenes Ritual findet oder seinen Umgang. Es muss ja gar kein Ritual sein, aber so ein Umgang, wie man mit diesem Menschen, den man eben leider nicht kennenlernen konnte und dessen Verlust einfach da ist, wie man damit umgehen kann. Weil erstmal ist es einfach nur wahnsinnig schwer, aber das Lachen kommt zurück. Es war mir auch ganz wichtig, weil ich kurz so dachte, boah, wie soll ich wieder lachen? Aber es kommt zurück. Mhm. Und man muss seinen eigenen Weg finden, damit umzugehen und nach vorne zu schauen, weil das Leben geht weiter. Das ist, so ist unser Leben. Unser Leben ist Leben, Tod, alles miteinander. Und ich glaube, das ist wirklich ein Tipp, den ich mitgeben möchte. Findet euren eigenen Weg.
Wie geht's denn für dich jetzt weiter? Ganz akut.
Also ganz akut kommt jetzt erstmal mein neues Buch raus, wie wir mit unseren Kindern die Demokratie verteidigen, ja, wo ich auch so meine ganzen Erfahrungen, die ich gesammelt habe, ne, wie starte ich eine Petition, wie mache ich das erfolgreich, wie geht es, wie kann ich politisch Einfluss nehmen, das einfach alles niedergeschrieben habe. Aber die große Motivation, dieses Buch zu schreiben, war tatsächlich, dass wieder Wut, Wut zieht sich durch, der Umgang mit Familienpolitik. Weil das habe ich wirklich extrem gemerkt. Also ich hatte sehr, sehr schnell eigentlich die Familienpolitikerinnen dann, als es mal so weit war, dass sie mir zugehört haben, auf meiner Seite.
Ja.
Aber dieses Thema, das in erster Linie Frauen und Familien betrifft, das auf die politische Agenda so nach oben zu bringen, auf diesen Stapel zu kommen, der Gesetze, die es wert sind, umgesetzt zu werden, das war so hart und ich habe so oft gehört, oh, Frau Sagoski, Sie machen das wirklich toll, ist beeindruckend, super Petition, Kampagne. Aber es ist halt Familienpolitik. Und Familienpolitik wird noch so sehr als Gedöns angesehen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also es war mir vorher auch nicht so klar. Mir war vorher nicht klar, dass Frauen nach Fehlgeburt nicht automatisch krankgeschrieben werden. Und mir war auch nicht klar, dass Familienpolitik immer noch so ein Gedöns ist im politischen Berlin. Und wahrscheinlich nicht nur in Berlin, auch in den Landesparlamenten. Und da müssen wir ran. Und es ist wahnsinnig schwer, als Eltern oder pflegende Angehörige, die echt so Mental Load hoch 5 haben, gar nicht wissen, wie sie den nächsten Kindergeburtstag, die Grippewelle, Schulaufgaben, wie auch immer, alles handeln sollen. Und dann auch noch zu sagen, okay, wir müssen jetzt aber politisch aktiv werden, weil die Demokratie ist gerade in Gefahr, rechtsextreme Parteien erstärken, die Welt bricht so gefühlt auseinander. Wie sollen wir das jetzt auch noch schaffen? Und da habe ich versucht, wirklich Tipps zu finden für den Alltag. Wie können wir trotzdem als Familie, ohne dass wir in den Burnout rutschen, politisch eine Stimme haben und unsere Kinder auch so fit machen, dass einfach die nächste Generation an Demokraten und Demokratinnen stabil sein wird? Weil es ist keine Option, dass unsere Demokratie zerbricht.
Nee.
Wir müssen sie einfach verteidigen.
Ja. Wie kann man dich jetzt besonders unterstützen? Gerade aktuell?
Also gerade aktuell, wenn das Gesetz dann kommt, dann gerne nochmal die Abgeordneten anschreiben und wirklich sagen, das Thema ist wichtig. Wir brauchen eine Aufklärungskampagne.
Ja.
Wir brauchen Gelder, um dieses Thema groß zu machen. Und dann freue ich mich natürlich, ich werde jetzt auch viele Lesungen machen mit dem neuen Buch. Das heißt, wie wir mit unseren Kindern die Demokratie verteidigen. Also ich freue mich immer über Einladungen zu Lesungen. Ich freue mich, wenn so ein Buch zum Thema Familienpolitik auch ein Erfolg wird und gelesen wird und wahrgenommen wird. Und ich freue mich, wenn Petitionen kommen, jetzt nicht unbedingt von mir, wer weiß, vielleicht kommt da auch nochmal eine, aber familienpolitische Petitionen, wenn die unterschrieben werden, wenn es Demos von Familien gibt, wenn da viele Menschen hinkommen, wenn es politische Veranstaltungen von Politikerinnen zum Thema Familienpolitik gibt, wenn die Menschen dahin gehen, zu anderen politischen Veranstaltungen hingehen und immer wieder unsere Themen ansprechen, immer wieder präsent sein. Da freue ich mich, weil nur so werden wir gehört.
Ja. Und welcher Weg ist es am besten, dich zu kontaktieren?
Also Instagram funktioniert immer.
Ja, okay.
Oder was heißt immer? Naja, das stimmt euch. Es kamen jetzt so viele Hunderte von Nachrichten, dass ich es nicht mehr geschafft habe. Ich bin nicht auch ehrlich, ich bin sehr, sehr im Hinten. Aber das war jetzt natürlich auch alles sehr geballt. Aber auch über natascha.sagorski@familiesindalle.de, ein Wort. Das ist meine E-Mail-Adresse und die E-Mails lese und checke ich täglich.
Super. Das werde ich nochmal in die Shownotes vermerken, damit man dich auch erreichen kann. Sich auch mit dir verbünden kann oder austauschen kann oder vielleicht auch Anhänger wird. Wer weiß, was noch von dir alles kommt. Ich habe das Gefühl, das war noch nicht das Letzte. Ich danke dir sehr, dass du hier warst.
Und danke für das schöne Gespräch.
Dankeschön.
Es war sehr schön bei dir.
Vielen Dank fürs Zuhören. Vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Hinterlasst uns gerne einen Kommentar und folgt uns unbedingt auf Instagram auf echtemamas.ehrlichgesagt. Liked und empfehlt uns weiter, damit wir diese ehrliche Mütter-Community wachsen lassen können und ehrlichen Austausch generieren. Bis nächste Woche, eure Nora.